Wiener Geschichtskreislerei. Summer Special. Hallo und willkommen zu einem neuen Sommerkurzi der Geschichtskreislerei, eurem Geschichte-Podcast aus Wien. Wo Wien badet. Walter, wo baden wir heute?
Heute baden wir mal in der Lobau.
Ah, das ist diese Gegend mit den lustigen Straßennamen von Raffineriestraße bis Biberhofenweg.
Ja, also da findet ja allerhand statt. Also sowohl wird dort Öl raffiniert, aber genauso gibt es dann sehr viele Biberbauten. Ist ja auch ein Naturschutzgebiet.
Ja, ich meine, vielleicht mache ich es gleich am Anfang, aber ich habe ja eine lustige Lobau-Geschichte zu erzählen. Ich war ja mal mit einer Gruppe von Freunden bei der Biberführung. Da gibt es so eine Station, die sich um das Naturschutzgebiet Lobau kümmert. Und da war eine total nette Biologin. Biber haben wir selber keine gesehen. Es ist ein ausgestopfter Biber auf einem Wagerl reingerollt worden, damit wir uns das ein bisschen anschauen können. Ganz lustig war, ein lieber Freund von mir hat dann gleich gefragt, als eine unserer vielen Fragen, wie schmeckt eigentlich Biber? Und die Biologin hat dann gleich gesagt, das will ich gar nicht wissen. Können wir heute klären, wie Biber schmeckt?
Ich glaube, sie stehen ja unter Naturschutz größtenteils. Also wahrscheinlich, es gibt schon Kulturen, wo der Biber gerne gegessen wird. Kann man sich gut vorstellen, vor allem in Ostasien. Früher war es ja auch Fastenessen. Also es war ja, wenn man kein Fleisch essen durfte, dann galt ja der Biber als Wassertier. Ja, und dann hat man im Kloster schon mal einen Biberbraten wahrscheinlich.
Okay, also quasi eine Art falscher Fisch.
Ja, obwohl es schon sehr unähnlich ausschaut.
Ja. Ja, na, was gibt's zum Naturschutzgebiet oder zur Lobau selbst zu sagen?
Na, in der Lobau kann man ja einfach schön baden. Und da gibt es sehr wohl Unterschiede zwischen den Naturbadeplätzen und den Plätzen, die eigentlich auch geschützt sind. Also am Rande der Lobau gibt es ja einige Wasser, also tote Arme, Gebiete, das Mühlwasser, das Schillerwasser. Da kann man eigentlich ohne großen Aufwand baden. Aber es gibt auch innerhalb der Lobau so versteckte Orte, wo schwer zugänglich. Und dort sind Naturbadeplätze und da gibt es natürlich bestimmte Auflagen, weil es natürlich ein Naturschutzgebiet ist. Und dort wurde früher, aber auch jetzt, vor allem nackt gebadet. Und ich glaube, wir sollten uns heute auch auf das Nacktbaden in der Lobau konzentrieren. Das Nacktbaden fand ja immer so an bestimmten Plätzen statt. Also da gibt es die berühmte Panozza-Lacke, die Dächernlacke. Früher gab es die Hirscheninsel. Das war also eigentlich der Hauptort für die FKK-Gemeinde. Die Hirscheninsel gibt es ja nicht mehr. Also mit der neuen Donau wurde die Hirscheninsel planiert. Aber es gibt ja neue Domizile für die Freunde des Nacktbadens. In der Brockhausengasse ein neues Domizil, wo vereinsmäßig dort nackt gebadet werden kann.
Dürfen dort nur Vereinsmitglieder nackt baden in der Lobau?
Ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich glaube, es gibt so Gästekarten. Aber eigentlich, also in diesem Gebiet, in der Brockhausengasse, muss man eigentlich Vereinsmitglied sein.
Also aber im Rest der Lobau nicht?
Also in der Rest der Lobau darf man natürlich frei nackt baden. War aber nicht immer, sondern auf das gehen wir ja auch heute ein. Also die Lobau hat sich ja natürlich für das Nacktbaden extrem angeboten. Also bis 1875 war das natürlich vor der Donauregulierung so ein wildes Gebiet. Also es war wahrscheinlich sehr gefährlich auch dort zu baden. Also viele Leute gingen ja auch damals überhaupt nicht baden, weil war ja natürlich nicht ein Teil der Freizeitkultur. Entweder die einen konnten es sich nicht leisten, weil sie arbeiten mussten, oder die anderen aus bürgerlichen Haushalten haben das natürlich nicht gemacht. Aber im Zuge der Reformbewegung, dieser bürgerlichen von neuem Körperbewusstsein, Ernährung, neuer Sexualität, hat man das Baden eigentlich entdeckt und vor allem auch teilweise das Nacktbaden. Da hat sich die Lobau eben angeboten, weil es eben viele versteckte und schwer zugängliche Orte dort gab.
In welcher Zeit sind wir da circa?
Ja, eigentlich Ende des 19. Jahrhunderts. Also die Nudistinnenbewegung beginnt so 1880, 90, Deutschland, dann in Frankreich. Und der erste praktisch organisierte Nudistenverein entsteht eben auch in Deutschland, interessanterweise eben stark aus dem konservativen deutsch-nationalen Lager.
Ja, weil gerade wir in Wien, oder ich denke auch nur an die DDR, da hat man ja auch eine gewisse sozialistische Freikörperkultur.
Richtig, also das war aber eher dann nach dem Ersten Weltkrieg. Davor gab es also diesen berühmten Herrn Heinrich Pudor, der zum ersten Mal 1893 überhaupt diesen Begriff des Nacktbadens oder auch der Lichtkultur eingeführt. Also es wurde eben der Begriff des Nacktbadens verwendet. Dann kam aber in Konkurrenz mit der Striptease- und Kabarettkultur, die auch diese Nacktheit präsentierte. Und dann wandte man sich eben anderen Begrifflichkeiten zu. Und da ging es vor allem halt immer wieder um Licht, also das die Haut wurde damals dann als Lichtkleid benannt, es gab die Lichtbewegung, es war immer der Lichtkampf, also Licht war immer mit Heilserwartungen verbunden.
Klingt fast schon esoterisch rechtsextrem.
War es auch zum Teil. Also diese Wurzeln des Nacktbadens ist durchaus eher im rechten Spektrum verhaftet als im linken. Also das Arbeitermilieu oder Arbeiterinnenmilieu kannte das eigentlich so gar nicht, aufgrund auch eines anderen Freizeitverhaltens, wenn sie überhaupt Freizeit hatten. Aber ursprünglich kommt es schon so aus einer esoterischen, zum Teil paganistischen Bewegung, ein bisschen antichristlich, antigeistlich. Also das war immer sehr stark gegen Intellektuelle auch gerichtet. Ja, man wollte immer den Körper im Zentrum stehend fokussiert einbringen. Ja, und es war aber natürlich auch eine fortschrittliche Bewegung zum Teil, weil es natürlich eine neue Körperkultur einbrachte und ein neues Körperverständnis.
Und eben wahrscheinlich auch gegen dieses Antikörperliche der alten, verstaubten katholischen Kirche auch vorgegangen ist.
Richtig, also man dreht eigentlich den Spieß um. Also vorher sagte man, Nacktheit dient ja eigentlich immer so dazu, dass man eigentlich sich dann hemmungslos vermehrt oder sich begattet oder dass man nur lüstern durch die Gegend läuft. Also
der Wer das glaubt, Blick, ist noch nicht durch die Lobau gegangen.
Eben, richtig. Und das haben eben die Nudistinnen eben umgedreht und gesagt, na, ganz im Gegenteil ist es der Fall. Also gerade dieses Verhüllte ist dieser erotische Reiz. Das Verhüllte führte zu einer hybriden Libido, also zu Geschlechtskrankheiten, zu Sodomie oder nie, also alles Schlimme, was es halt damals so gab. Und Nacktheit wäre eher lustsenkend und würde zur Selbstdisziplinierung beitragen. Gerade eben meinten sie auch, dass diese Geschlechtsorgane, also die edelsten der Organe des Menschen, bedürften eben vor allem des Lichts und der Sonne. Und die Bademode führt eben, wie sie damals gemeint hätten, eben eigentlich mehr zu Unterkühlung und zu Krankheiten. Und zum Teil weiß man das ja auch selbst, auch wenn man so den ganzen Tag also so eine Badehose anhat oder irgendwelche Badeutensilien, die nass am Körper kleben, also führt natürlich auch zur Unterkühlung. Also Nacktbaden ist natürlich auch etwas, was relativ hygienisch ist und natürlich auch eher gesundheitsförderlich.
Nackt sind wir geboren.
Richtig, und das haben auch diese Nudistinnen auch so gesehen. Der Wandel kommt dann eigentlich ein bisschen mit dem Ersten Weltkrieg. Also vorher war das sehr bürgerlich, esoterisch. Nach dem Ersten Weltkrieg entdeckt eigentlich die Linke, vor allem auch die Sozialdemokratie, aber auch die Kommunisten, dass Nacktbaden eigentlich auch ein politisches Programm beinhalten könnte. Also die Arbeiterinnenbewegung sieht aber vor allem drin Frage der Hygiene, die Formung des proletarischen Körpers, natürlich auch die Kampffähigkeit herzustellen, weg von diesen ausgebeuteten, ausgemergelten Arbeiterinnenkörper. Die andere Seite entdeckt aber Nacktbaden auch, nämlich die Faschisten. Also die Faschisten sehen da eigentlich auch eine Möglichkeit, politisch aktiv zu werden. Denen geht es aber vor allem wieder um Leibeszucht, natürlich um die Stehlung des Kampfkörpers und vor allem immer rassenideologische Überlegungen sind bei den Faschisten dabei.
Ja, und die Ästhetik ist da wahrscheinlich auch ganz wichtig.
Genau, die Ästhetik spielt eine ganz wichtige Rolle. Also was vom Ersten Weltkrieg nicht so eine Rolle spielt, nämlich dass man eher so gesundet und dass man in die frische Luft kommt und ja, also weg auch von diesen schlimmen Krankheiten, die die Zivilisation mit sich bringen, ging es da vor allem um den sportlichen braunen Körper, um Selbstverantwortung, um Selbstnormierung. Also das war natürlich auch wieder eine Selbstdisziplinierung. Man hat sich andererseits befreit von diesen Korsetts und den Zwängen der bürgerlichen Gesellschaft. Gleichzeitig hat man wiederum andere Zwänge eingeführt, dass man natürlich einen sportlichen Körper haben muss. Also die ganze Nudistinnenbewegung in der Zwischenkriegszeit hat ja auch sehr viele Publikationen herausgebracht, Fotografien. Und natürlich sieht man dann immer nur sehr schöne Männer- und Frauenkörper gestählt, sportlich und jung. Dicke Menschen oder Leute, die eben nicht zu den Normen entsprachen, wurden eben nicht abgebildet.
Es gab übrigens in der Zwischenkriegszeit auch Nudistinnen-Demonstrationen, auch am Wiener Ring. Also ich habe mal mit dem Hugo Pepper, der inzwischen verstorben ist, gesprochen. Und der hat mir davon erzählt, wie er an diesen Nudistinnen-Demonstrationen teilgenommen hat, wo sie sich nackert ausgezogen haben, über den Ring gegangen sind. Und wie die Polizei dann angerannt gekommen ist, sind sie alle schnell nackert weggerannt und haben sie dann wieder angezogen.
Ja. Ja, das waren total lustige Demonstrationen. Ich meine, die waren eben nur kleine Gruppen, ja. 30 bis 50 Leute, aber immerhin, also so heute undenkbar. Ja. Aber die haben sich irgendwie versammelt, haben sich in einem Hausflur, glaube ich, getroffen, schnell ausgezogen, über die Straße gelaufen, Polizei gleich hinter ihnen her und alle waren natürlich in verschiedenen Richtungen weg.
Also, und umso lustiger, wenn er das 80-Jährige erzählt.
Ja. Also.
Du, aber bei diesen Nudistinnen, wie war denn da so das Männer-Frauen-Verhältnis?
Eigentlich Mitglieder, vor allem bei den Vereinen, da kann man es ja eher ausmachen, waren natürlich vor allem Männer, also die Aktivisten waren männlich orientiert, also die waren ja sehr viele Funktionäre, Publizisten, die sich da eingebracht haben. Also Frauen spielten da nicht die große Rolle. Es war aber auch ein bestimmtes Bild auch von Männern und Frauen. Also bei den Nudistinnen waren vor allem, also bei dem, der Mann war natürlich für die, stand für Kraft und für diese Männlichkeit und fürs Durchtrainierte, und bei den Frauen galt halt immer so dieses Schönheitsideal, also so diese ätherischen Wesen, die sich dort im Lichte und in der Sonne da präsentierten. Also sehr stereotyp waren natürlich diese Rollenzuschreibungen. Also sowohl wie auf der linken wie auch auf der rechten Seite. Also da war jetzt nicht so der große Unterschied. Was ein Unterschied war vor allem in der Zwischenkriegszeit, waren diese zwei Arten, wie man sich eigentlich organisierte oder wie man sich zum Baden traf. Das eine war über Vereine und das andere war einfach das Wildbaden. Also die Lobau stand ja auch immer stark für das Wildbaden. Aber am Anfang gab es eigentlich schon immer wieder Bewegungen und Vereine, die versucht haben, natürlich dieser Nudistinnenbewegung mehr sozialen und rechtlichen Raum zu geben. Die erste Gründung war wiederum aber von einem Völkisch-Nationalen, von einem Grazer, der den ersten Verein in Graz eingerichtet hat und dann eine Zweigstelle in Wien, also 1925-26. Und die linke Seite hat dann eigentlich erst später nachgezogen. Also die Sozialdemokratie hat Zweigstellen also von einer, praktisch von der deutschen Sozialdemokratie übernommen. Also zuerst war die deutsche, die SPD da voran, obwohl die SPD ein sehr viel kritischeres oder distanzierteres Verhältnis zur FKK-Szene hatte als die SDAP. Aber es gab hier den Bund freier Menschen, der eingerichtet wurde und der praktisch die Sammelstelle für linke, sozialdemokratische oder auch kommunistische Nudistinnen war. Die Kommunistinnen wurden übrigens irgendwann einmal auch rausgeschmissen, weil das waren natürlich immer so die alten Auseinandersetzungen, und die haben sich dann eher so diesen Wildbadern angeschlossen.
Und wie war das zur Zeit der Diktaturen? War da die Lobau unberührt?
Nein, also ganz und gar nicht. Also die Austrofaschisten waren besonders streng. Die Austrofaschisten haben eigentlich die
Katholer.
Die Katholer haben das, die waren überhaupt ein kritisches Verhältnis zum Baden gehabt, aber zum Nacktbaden da überhaupt. Also das ging schon gar nicht. Also die sind dann wirklich ab 34 dort auch mit berittener Polizei hineingegangen.
Die Polizei war nicht
nackt. Die Polizei war nicht nackt, obwohl es natürlich irrsinnig viele lustige und interessante Geschichten gibt. Auf der einen Seite war die sehr restriktiv und hat die wirklich dort verprügelt in der Lobau. Also die berittene Polizei hat sich natürlich auch angeboten in der Lobau. Da kann man schön rumreiten, vielleicht auch in Bezug auch, warum heutige Politiker manchmal zu dieser berittenen Polizei so stehen. Aber die Austrofaschisten haben das wirklich streng verfolgt. Also auf der einen Seite aus moralischen Gründen und religiösen Gründen, aber natürlich auch, weil diese FKK-Gemeinde auch immer natürlich auch so ein Hort war der politischen Auseinandersetzung und der Diskussion. Also die verbotene SDAP und die KP haben dort auch Schulungen vorgenommen, haben dort neue Mitglieder rekrutiert, und das war natürlich ein Dorn im Auge. Also da ist die Polizei reingegangen. Es gab Gegenstrategien, dass man also ein Vorwarnsystem hatte. Wenn die Polizei kam, dann hat man irgendwelche Laute nachgemacht oder gezwitschert.
Louis de Funès-Film.
Ja, genau. Also der Gendarme von Saint-Tropez. Nur halt nur wirklich dort war es lustig, bei den Austrofaschisten war es oft weniger lustig, weil dort die Leute vor Ort verprügelt wurden oder zu Haftstrafen oder zu Geldstrafen verurteilt wurden. Zum Teil gab es aber auch Polizisten, die natürlich auf Seiten bis hinter Nacktbadenden waren. Also die haben am Vormittag kontrolliert und zum Mittag, wenn es zu heiß geworden ist, haben sie sich einfach unter die Leute gemischt und haben durchaus ihnen Hinweise gegeben, wann die nächste Kontrolle kommt. Also es ist immer wieder so ein Amalgam von unterschiedlichen Zugängern. Die Faschisten, also die Nationalsozialisten, waren zwiespältiger in der Angelegenheit. Die haben am Anfang die FKK-Kultur sehr stark kritisiert. Also vor allem Göring war ein wirklicher, sehr starker, strammer Gegner gegen Nacktbaden, auch Goebbels. Danach hat sie aber eine Fraktion durchgesetzt, die gesagt hat, ja, das ist ja eigentlich eine gute Sache, der sonnengebrannte Körper, er ist gestählt, ja, die Leute sind gesund, und interessanterweise, sie können das ruhig machen, aber sie müssen halt nur diese rassenideologischen Auflagen erfüllen. Das heißt also zum Beispiel in Vereinen eben keine Juden, keine politische Agitation. Das Interessante ist auch die nackte Gattinnenwahl. Man konnte natürlich dann, wenn die Leute nackt waren, genau hinschauen, ob die auch den Erbgutregeln gefolgt sind, beziehungsweise auch die Bedingungen erfüllt haben. Das heißt,
also keine 11-10 oder?
11-10, genau, oder irgendwann krummen Rücken oder irgendwas anders. Und natürlich auch beschnittene Männer konnte man vorher ausmachen.
Also eine Art Nazi-Tinder.
Ja, also es war wirklich natürlich völlig abstrus in dieser Ideologie. Wie schon gesagt, dass man, bevor es zu spät ist, natürlich einen nackten, beschnittenen Mann erkennen konnte, bevor man mit dem vielleicht irgendwann eine Affäre begonnen hat.
Nach 1945?
Nach 1945 liberalisiert sich das natürlich auch ein wenig. Also natürlich aufgrund der Umstände, interessanterweise der sozialdemokratische Verein, der verboten wurde nach 34, der sich 38 angepasst hat, wird 45 nicht mehr zugelassen, ohne weil die Genehmigung von der SDAP und den revolutionären Sozialisten gefehlt hat. Die Erklärung gibt es eigentlich bis jetzt keine. Die SP SPÖ hatte natürlich auch immer so ein bisschen auch ein differenziertes Verhältnis zum Nachbarn. Sie haben das einerseits toleriert und einige haben das gut geheißen, aber am Ende waren das schon natürlich für sie auch Spinner und Sonderlinge und Leute, die vielleicht da nicht ganz dicht sind. Also das war auch außerhalb der Norm.
Bedeutung hat wahrscheinlich dann nachgelassen aufgrund der Donauinsel auch, oder?
Insgesamt liberalisiert sich das natürlich mit der Donauinsel. Also es werden hier Plätze geschaffen neu. Die Lobau verliert diesen Nimbus, das Horz des Nachbarns, weil es ja gar nicht mehr notwendig ist, so eine weite Anreise zu machen oder sich also in dunkle Ecken zu verstecken. Also die Gesellschaft öffnet sich, also ich kann mich nicht ganz genau erinnern, aber zum Beispiel das Oben ohne Baden bei Frauen, das hat sich erst in den 80er Jahren durchaus auch etabliert, da hat sich keiner mehr an Anstand genommen. Mein Nacktbaden ist immer noch ein bisschen ganz ein Problem, aber es gibt schon so relativ breite Zonen, wo man das eigentlich dem nachgehen kann. Also die Gesellschaft hat sich natürlich in den 70er, 80ern radikal geändert hinsichtlich Körper.
Und die Lobau selber wird dann eher, weiß nicht, ein Rückzugsort für Hippies oder wie?
Ja, das war immer schon ein bisschen natürlich ein Rückzugsort. Also in den 20er und 30er Jahren war es natürlich auch für Eremiten und Sonderlinge, das stimmt schon. Oder auch natürlich für ausgesteuerte Familien, die sich einen Sommerurlaub nicht leisten konnten. Die sind dann wirklich über Wochen mit dem gesamten Familienhausrat und mit der Kinderschar in die Lobau gezogen und haben dort wild gezettelt. Nach dem Krieg kommen dann natürlich andere Gruppen hin, die dort einfach ihre Ruhe suchen oder ihre Abgeschiedenheit oder Gleichgesinnte. Und natürlich Cannabis und Haschischkonsum, das spielt eine wichtige Rolle in der Lobau in Zukunft, weil natürlich der versteckte Ort bleibt ein versteckter Ort. Man muss sich nicht mehr schämen fürs Nacktbaden, aber natürlich der Cannabiskonsum ist etwas, was man natürlich noch nicht in der Öffentlichkeit machen kann.
Apropos Spinner, Stichwort Valoliso?
Ja, das war so auch so ein Überbleibsel eigentlich aus dieser Spinnerkultur, wie man es schon sagt. Das werden sich nur die allerwenigsten erinnern, aber diejenigen, die in den 70er und 80er Jahren in Wien aufgewachsen sind, kannten ihn. Der Valoliso war so eine bunte Figur, der für Frieden, Liebe und demonstriert hat, immer so mit bunten Gewand.
Genau, also ich kann ja sagen, ich kann mich als Kind nur erinnern, also der hat, glaube ich, eigentlich weniger buntes Gewand, sondern weißes Laken quasi gehabt, so ein bisschen wie so ein römischer Philosoph oder so. Und Valoliso steht ja für Wasser, Luft, Licht, Sonne, oder?
Richtig. Das hat er halt immer propagiert in der Öffentlichkeit, hat sich auch für Naturschutz eingesetzt, also damals bei der Besetzung hat auch eine wichtige Rolle gespielt, war jetzt ein bunter Vogel, also seine schräge Figur. Manchen Leuten ist er wahnsinnig auf die Nerven gegangen. Ich muss auch persönlich sagen, mir als Jugendlicher auch, weil das war natürlich immer so eine Selbstinszenierung und er ist den Leuten schon immer ein bisschen an den Pelz gerückt. Auf der anderen Seite war es natürlich eine sehr außergewöhnliche Persönlichkeit und heute hätte er wahrscheinlich Millionen Likes, wenn er...
Und er hat ja die großen Mächtigen der Welt getroffen irgendwann einmal.
Richtig.
Also man muss nur spinnert genug sein.
Wie man sieht auch heutzutage. Also man muss nur ein bisschen durchgeknallt sein und schon trifft man den russischen Außenminister.
Genau. Da gibt es auch den Valoliso-Steg heute noch, glaube ich.
Genau, der führt also von der Donauinsel zur Lobau. Ja, und ist natürlich ein schönes Wahrzeichen für diese sehr interessante Wiener Figur.
Gut, ich würde sagen, vielleicht machen wir da eine eigene Sendung mal. Für den Sommerkurze, glaube ich, danke lieber Walter, war das mehr als genug. Besucht die Lobau, geht baden. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Es verabschieden sich Andreas und
Walter.